Ja, komm, Heiliger Geist, rede du, wirke du, wie es dir gefällt. Amen. Ihr Lieben, ich möchte mit euch gerne in den Hebräerbrief gehen. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, 19 bis 25. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er, Jesus, uns eröffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Amen. Hebräerbrief, egal wo du anfängst, merkst du mal, du gehst sofort ziemlich tief rein. Aber hier spricht der Autor über diesen Weg, den Jesus für uns öffnet. Und da sind wir wirklich beim Kern dessen, von dem wir hier reden, als Christen. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, dass Gottes Gegenwart zu uns kommt, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Und hier sind wir eigentlich im Zentrum von dem, was überhaupt möglich ist. Das Erste, was wir hier lesen, ist, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Wir haben Freimut, das ist ein altes Wort. Also wir haben innere Freiheit, kann man vielleicht sagen, zum Eingang, dass wir reinkommen können ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Also ganz ultra kurz, Gott hat die Welt geschaffen, Gott schafft Menschen, damit sie in Beziehung mit ihm leben. Das sind die ersten Seiten der Bibel. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Er sucht die Gemeinschaft, nicht weil er einen Mangel hat, ein Defizit, aber einfach weil er seine Liebe verschenken will. Und dann sehen wir auch schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass das schief geht. Dass es ja dieses Unabhängigkeitsbestreben der Menschen gibt, Rebellion letztlich, sie glauben den Lügen mehr als der Wahrheit. Und die Beziehung zwischen Menschen und Gott wird zerbrochen. Und ja, was wir in dieser Welt sehen, was alles kaputt ist, ist eben nicht die Idee des guten Schöpfers, sondern ist Folge dieses Bruchs, dieses Falls, wie wir es auch nennen. Und dann gibt es diese vielen Versuche von Religion, sagen, irgendwie müssen wir das doch wieder hinkriegen. Und ich muss jetzt beten, ich muss jetzt fasten, ich muss jetzt pilgern, ich muss jetzt irgendwas tun, damit ich wieder hochkomme sozusagen in die Gemeinschaft Gottes. Und wir scheitern immer wieder damit, durch die Geschichte hindurch. Menschen sind immer damit gescheitert. Und dann ist das, wovon der Hebräerbrief hier spricht, dieses große Wunder, Gott selbst macht sich auf den Weg. Er kommt. Er kommt. Gott kommt. Wir arbeiten uns zu Gott hoch, sondern Gott kommt, wird Mensch, wohnt unter uns, gibt sich selbst hin, stirbt diesen Tod eines Geächteten, eines Verfluchten am Kreuz, nimmt all unsere Last auf sich, damit wir Freiheit haben zu kommen, damit der Weg offen ist für uns, damit wir willkommen sein können in der Gegenwart Gottes. Also wenn wir letzten Wochen schon über Gegenwart Gottes gesprochen haben, dann ist das die Grundlage, dass wir überhaupt zu diesem heiligen Gott kommen können, dass wir bei ihm willkommen sind, weil er den Weg frei gemacht hat. Wir sehen im Alten Testament, wie das vorbereitet wird. Wir haben diese farsisprachige Gruppe auf Zoom jede Woche, da war genau diese Frage, ja, wozu sind denn die ganzen Opfer da? Und die sind so eine Art Vorbereitung, die zeigen, es gibt hier ein Problem, du kannst nicht einfach bei Gott reinspazieren, als unheiliger Mensch zu einem heiligen Gott, das wird schief gehen. Aber Gott schafft einen Rahmen für die Begegnung, weil er sich diese Begegnung wünscht. Und dann gibt es Priester und Tempel und Opfer und Rituale, damit wir erkennen, wir haben hier ein Problem. Aber auch Gott schafft Wege, wie wir ihm begegnen können. Und im Alten Testament war es dann so, der Hohepriester, also der oberste Priester, durfte einmal im Jahr unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, Ritualen und so weiter, besondere Kleidung, in die Gegenwart Gottes kommen, in das Allerheiligste. Ein Mensch jeweils, also in einer Generation, wenn der gestorben ist, dann kam der nächste. Aber immer nur ein Mensch zur Zeit, einmal im Jahr in diesen Ort, wo die Erwartung war, hier begegnest du Gott. Und jetzt sagt er, und wenn wir das haben als Background, und dann lesen wir, jetzt haben wir alle, große und kleine, schlaue und andere, Freimut zum Eingang in das Heiligtum. Jeder, nicht einer, nicht der Pastor, nicht der Papst, nicht jeder von uns, jeder, der noch dazukommt, jeder, der sich an Jesus hängt, ist willkommen bei Gott, ist willkommen in diesem Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob du staunen kannst darüber, wie unfassbar das eigentlich ist. Der Hebräerbrief greift dann hier, wir wissen nicht, wer den geschrieben hat, deshalb sage ich immer der Schreiber oder der Hebräerbrief. Der spricht hier von dem neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Da ist vor diesem Allerheiligsten, also diesem zentralen Bereich des Tempels in Jerusalem, gab es einen dicken Vorhang. Wir haben da neulich mal ausführlicher drüber geredet in der Predigt. Und dann berichtet Matthäus Evangelium, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt dieser Vorhang von oben bis unten. Also nicht von unten, dass Leute Menschen dran gezogen haben, sondern Gott sagt, okay, ich mache jetzt den Weg frei. Ihr könnt jetzt kommen. Und das ist nicht was sich irgendein Mensch verdient hat, sondern das ist das Geschenk seiner Gnade. Du darfst kommen. Du darfst in die Gegenwart Gottes kommen. Wir sind eingeladen, in seine Gegenwart zu kommen. Die Tür ist offen. Der Weg ist frei. Amen. Seid ihr da? Seid ihr mit mir? Ich liebe ja Philipper 3, Vers 1, ne, wo Paulus schreibt, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Vielen von euch ist das geläufig, aber manchmal gewöhnen wir uns an so eine Wahrheit. Und denken, ne, ist ja klar, ich kann ja kommen. Aber ich glaube, wir vergessen manchmal darüber zu staunen und manchmal denken wir dann, der Weg ist vielleicht ja doch nicht so frei, da komme ich gleich drauf. Ein zweites, was wir hier lesen, ist, dass, damit wir kommen können, reinigt er uns. Das ist hier in Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt, das ist also so eine Reinigungshandlung mit Wasser, besprengt in unseren Herzen und frei von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Also der Autor greift hier diese Tempelsprache auf. Ja, das sind alles Dinge, die gemacht wurden bei den Priestern, bei dem Altar und so. Aber jetzt sagt er, das geschieht an uns. Wir werden gereinigt, wir werden gewaschen, wir werden besprengt. Das heißt, nicht wir müssen uns irgendwie dahin kriegen, dass wir dann würdig sind zu kommen. Da haben wir auch gar keine Chance eigentlich. Uneigentlich. sondern er macht uns, er reinigt uns, er macht uns bereit. Er reinigt uns. Warum? Weil er uns begegnen will. Weil er die Sehnsucht hat nach der Gemeinschaft mit ihm. Wenn du sagst, ja, ich suche Gott, ich habe Sehnsucht, ihm zu begegnen. Gott ist jemand, der keinen Mangel in sich hat. Aber er hat eine größere Sehnsucht nach dir, als du nach ihm. Er sagt, ja, ich will die bei mir haben. Ich hier und da schon erzählt, ich bin gerade neu inspiriert von der Geschichte, wie Gott immer wieder gehandelt hat in Aufbrüchen, in Erweckungen in verschiedenen Teilen der Welt. Ich habe euch ein bisschen was von Schottland, von den Hebriden erzählt. Ich bin jetzt gerade in einem Buch über die Erweckung in Wales, 1904, 1905, also 120 Jahre her, gab es einen kurzen Aufbruch, ein Jahr lang ging das ungefähr, unter einem, also eine der wichtigsten Figuren, so, wenn man das so sagen kann, war ein Mensch namens Evan Roberts. Der war Bergarbeiter und machte dann eine Ausbildung als Schmied. Und er hat Gott gesucht, hat eine Sehnsucht gehabt nach mehr von Gott, und dann erlebt er, da ist er so 25, 26, dass ihn Gott nachts um eins weckt. Und dann ist er 4 Stunden lang ich weiß nicht, was du so zwischen 1 und 5 machst, 4 Stunden lang in intensiver Gemeinschaft mit Gott. Dass er sagt, also wie von Angesicht zu Angesicht. Und er sagt, um 5 ungefähr konnte ich dann wieder schlafen. Aber zwischendurch war er hellwach. Nächsten Tag oder nächste Nacht vielmehr das Gleiche. Die Nacht drauf das Gleiche. Das geht 3 Monate lang. Er geht dann zum Studium, Theologiestudium, hat dann Sorge, dass er diese Zeit nicht mehr hat und so. Und das ist, also das ist so der Anfangspunkt dieser Erweckung in Wales. Das Ergebnis, soweit man das messen kann, ist, dass nach einem Jahr ungefähr 100.000 Menschen neu zum Glauben an Jesus gekommen sind. In diesem nicht sehr dicht besiedelten Landstrich in Wales. 100.000 neue Gläubige, dazu kommen ganz viele, die neu aufgeweckt worden sind, die schon gläubig waren, aber neu Feuer gekriegt haben. Und davon gehen Einflüsse um die ganze Welt. Das kann man nachzeichnen, wie anderswo dann Leute inspiriert wurden, ähnliche Aufbrüche gab. Die sind jetzt bei diesen 100.000 noch gar nicht mitgezählt. Aber es fängt an das ist ein extremer Typ. Das haben wir wieder so, in der Erweckungsbewegung haben wir extreme Typen. Aber es fängt an in dieser innigen Gemeinschaft zwischen ihm und Gott. Man sagt, ich bin hier willkommen. Ich kann hier sein vor Gott. Und dann gibt es so einen Schlüsselmoment nach diesen 3 Monaten. Dann ist er in einem Gottesdienst und im Schlussgebet betet der Prediger noch und bend us, beuge uns, o Herr. Also so ein Gebet, dass wir in eine demütige Haltung kommen. Und es trifft ihn, Evan Roberts, wie ein Blitz. Und am nächsten Tag, glaube ich, ist er dann im Gebetstreffen, wo es also richtig in ihm brodelt. Und er betet das unter Tränen, dieses beuge uns, beuge mich, Herr. Und das klingt vielleicht irgendwie sehr negativ. So irgendwie, ne, ich mach den Bückling oder so. Er sagt, was ihn gebeugt hat, war so eine Offenbarung von Gott, der das Loblied seiner eigenen Liebe singt. It was God singing the praise of his love that bent me. Also eine Offenbarung davon, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr Gott die Menschen liebt, die ihn auf die Knie bringt. Er sagt, Herr, tu etwas Neues, beuge uns, bring uns in deine Gegenwart. Und dann sagt er, also er hat da so ein, er betet da länger und dann sagt er, dann überflutet mich der Frieden Gottes. Und das nächste, was er spürt, ist eine Sehnsucht dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen, die ihn noch nicht kennen. Er sagt, ich möchte durch ganz Wales ziehen, Und ich würde Gott dafür noch bezahlen, wenn ich das machen könnte, dass ich überall rumziehen könnte, von seiner Liebe erzählen. Also eine Begegnung mit der Liebe Gottes, die uns zubereitet, die uns reinigt, die uns auf die Knie bringt, die uns bereit macht, anderen zu dienen. Wir sind willkommen. Gott möchte uns in seiner Gegenwart haben. Und jetzt, ich habe das eben schon mal angedeutet, merken wir vielleicht manchmal, wir haben das Gefühl, wir kommen nicht so durch. Und ich bin überzeugt, es gibt kein Hindernis bei Gott. Er hat den Weg frei gemacht. Er sagt nicht zu dir, nee, also dich wollte ich jetzt doch nicht haben. Die anderen ja. Ich weiß nicht, ob du dieses Denken kennst. Ja, das gilt, ne, da redet einer von der Liebe Gottes, das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Wenn du wüsstest, also, was bei mir ist. Nein, da gibt es keine Blockade, da gibt es kein Hindernis bei Gott. Er will dich bei sich haben. Es gibt manchmal Hindernisse in uns, die der Heilige Geist aufdecken will, die der Heilige Geist ausräumen will. Also nicht Hindernisse, die einfach bleiben und sagen, na, du bist halt nicht dafür geeignet, sondern Geröll, was da rumliegt und was weggeräumt werden kann. In seiner Gnade, in seiner Kraft, durch seine Liebe. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Augen öffnest, wo es Blockaden gibt und dass du sie löst und dass du uns in deine Gegenwart ziehst, in die Gegenwart des Vaters und des Sohnes. Amen. Also Jesaja 57, habe ich vor einer Weile mal drüber gepredigt, da heißt es, bereitet den Weg. Ja, das gibt es ja manchmal in den Propheten, so eine Formulierung. Wie heißt es da? Macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Also das Volk ist auf dem Weg, die Menschen wollen zu Gott kommen. Und was da an Hindernissen ist, das soll weggeräumt werden. Und eine Sache, die uns hindern kann, ist schlicht unvergebene Sünde. Jesus hat alles getan, um für unsere Sünde zu bezahlen, aber er fordert uns auf, dass wir die Schuld auch ihm bringen. Jesaja 59, Vers 2 sagt, oder 1 und 2 sagt Gott, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Es kann sein, dass Schuld in deinem Leben ist, die dir auch vielleicht schon klar geworden ist, wo du eigentlich, es gibt dieses gefährliche Wort eigentlich, ne, wo du eigentlich weißt, das ist nicht in Ordnung. Wo du eigentlich weißt, Gott will das nicht. Aber irgendwo hältst du dran fest, irgendwo klebt es an dir, irgendwo sagst du, ah nee, das habe ich mir aber verdient oder was auch immer. Und das wird dein geistliches Leben eintrüben. Gibt es keinen Weg drumherum. Und sein Geschenk ist, er will dich davon freimachen. Sein Geschenk ist, dass solche Sätze wie ich bin halt so, ich kann nicht aus meiner Haut, das habe ich schon immer so gemacht, dass die nicht das letzte Wort haben, sondern dass seine Gnade das letzte Wort haben. Und 1. Johannesbrief 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und es gibt ungesunde religiöse Prägungen, wo man dann rumbohrt und guckt, ob da nicht doch noch irgendwas sein könnte. Darum geht es nicht. Aber wenn der Geist Gottes etwas aufdeckt bei dir, dann spiel nicht damit, dann bagatellisier das nicht nach dem Motto, die anderen machen das doch auch oder die anderen machen viel schlimmere Sachen oder dann rede das nicht schön. Ich habe halt einen starken Charakter, wenn du eigentlich ungehobelt und jähzornig bist. Sondern komm zu ihm, komm zum Kreuz und er will dich freimachen. Und manche Gewohnheitssünden Sünden, die mit Süchten verbunden sind, die kleben fester manchmal als so einzelne Taten und da braucht es manchmal auch einen längeren Weg in der Gnade Gottes. Aber die Gnade Gottes ist da, um dich freizusetzen. Amen. Etwas anderes, was damit verbunden ist, ist, also hier geht es um Dinge, wo wir noch nicht Vergebung in Anspruch genommen haben. Übrigens, es gibt den anderen, das nur als Fußnote, was uns manchmal hindert, sind einfach Lügen, wo wir längst Vergebung empfangen haben und der Teufel uns dann erzählt, nee, mit dem Kram, was du da vor 3 Wochen oder 30 Jahren gemacht hast, kannst du nicht kommen. Und Jesus sagt, es ist längst bezahlt, es ist längst weg. Also lass dich da nicht belügen. Aber es gibt auch Dinge, wo wir vergeben müssen. Und wo eine Trennung passiert, wo eine Distanz reinkommt zwischen uns und Gott, weil wir unseren Groll auf andere Menschen pflegen, wo wir nicht bereit sind zu vergeben. Wo wir unversöhnlich sind. Matthäus 5, 23 sagt Jesus, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, also Tempel und so, ne? Und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe, ein bisschen peinlich, wenn sich das vorstellt, und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also, wo sind Menschen, denen du noch vergeben musst? Das kann was von heute Morgen sein, das kann was von vor 20 Jahren sein, das können Menschen sein, die schon tot sind, aber wo du merkst, da ist immer noch so ein Stich in deiner Seele, wo du sie loslassen musst, wo du sie freigeben musst. Vergeben heißt nicht, ich behaupte, das war alles nicht schlimm. Jesus vergibt uns die Sünde, die ihn ans Kreuz gebracht hat, ja? Aber Vergebung heißt, ich lasse los. Ich trage nicht nach. Da trage ich ja die Last. Und wo ist es möglich, dass ich auch Versöhnung suche? Versöhnung ist nicht immer möglich, weil das auf zwei Seiten beruht. Aber Vergebung ist ein Weg, den Gott uns möglich macht. Häng da nicht an Dingen dran. Es kann uns geistlich blockieren, es kann bis ins Körperliche gehen, wenn wir Unvergebenheit zulassen. Und ja, auch da, manchmal ist es ein Weg, manchmal ist es ein Prozess. Aber geh diesen Weg. Es gibt was anderes, was uns fernhalten kann. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass es sündig ist in dem Sinn. Es ist, ich überschreibe das Ablenkung, Geschäftigkeit. Also es gibt so viele gute Dinge, die uns fernhalten von dem Besten. Das gilt in vielen Bereichen, aber es gilt erst recht, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Einige kennen die Geschichte von Maria und Martha, Lukas 10. Ich lese die jetzt nicht komplett, aber das ist diese Geschichte. Jesus kommt da zu Besuch und da sind zwei Schwestern und die eine ist die ganze Zeit am Schaffen und backt Kuchen und kocht Kaffee und so weiter. Und die andere setzt sich einfach zu seinen Füßen. Und dann kommt natürlich die Geschäftige und sagt, Jesus, sag mal, kannst du nicht mal ein Wort sagen hier, dass die mit anpackt? Und das können wir alle so nachempfinden. Und wir haben alle diesen Martha-Spirit irgendwie, die meisten von uns auf jeden Fall. Und Jesus ist erstaunlicherweise gar nicht verständnisvoll, sondern sagt, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen. Also der Sinn dieser Geschäftigkeit von Martha war ja, Gastgeber für Jesus zu sein. Und sie war aber so beschäftigt, dass sie gar nicht dazu kam, bei Jesus zu sein und Jesus aufzunehmen. Und Maria nimmt diesen Raum und, ja, Gerechtigkeitsempfinden geht da hoch bei uns, ich weiß. Aber Maria nimmt diesen Raum und sagt, ich bin einfach hier. Ich will einfach in diesen Raum. Und wir haben manchmal, packen wir unser Leben voll mit Dingen, manchmal packt das Leben uns Sachen rein, wenn du kleine Kinder hast, dann kannst du dir das nicht aussuchen und sagen, oh nee, ich mache jetzt mal nicht. Aber wir brauchen das, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir diese Räume haben, dass wir darum auch kämpfen, dass diese Räume da sind, weil das läuft von alleine voll. Ja, das hast du schon gemerkt. Da musst du dich nicht anstrengen, dass du einen busy Lifestyle hast. Und in unserer Kultur wirst du dafür auch belohnt. Wenn dich einer fragt, wie geht's dir, sagst du, ja, viel Stress und so, aber so, ja, kenne ich. Ne? Wenn du sagst, du, ich habe jetzt die letzten 3 Tage erstmal 9 Stunden geschlafen und dann 2 Stunden gebetet und so, und Haushalt mache ich irgendwann anders, dann fragen dich die Leute, was, okay, und wer macht das dann, was ist los und so. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber ich weiß, dass es nötig ist. Lass uns diese Räume suchen und finden. Und wenn das heißt, dass ich Dinge sein lasse, dass ich Netflix sein lasse, dass ich früher aufstehe, ich bin überhaupt kein Morgenmensch, viele wissen das, dass ich andere Dinge sein lasse, dass ich vielleicht nicht bei allen Sachen auf Insta voll aktuell sein muss, dass ich nicht jeden, der ein Unrecht hat auf Facebook, das noch erklären muss, warum er Unrecht hat. Vielleicht ist bei dir ganz was anderes, dass dein Motorrad diese Saison noch nicht fertig wird oder was auch immer. Nimm diese Zeit. Noch etwas, was uns hindern kann, und das geht vielleicht noch mal eine Spur tiefer, das sind Enttäuschungen, das sind Ängste, und das sind negative Erfahrungen. Ich sage, ja, habe ich ja probiert, oder da habe ich aber so auf die Mütze gekriegt. Lukas 24 ist mir dazu eingefallen, da sind diese 2 Jünger, die unterwegs sind, von Jerusalem weggehen und da Jesus begegnen und ihn nicht, den Auferstandenen, und ihn nicht erkennen. Und sie sagen zu ihm, wir hielten ihn für den, der Israel retten sollte. Aber jetzt ist schon der 3. Tag und das war ja auch nichts, meine Übersetzung. Und sie sind völlig am Boden und gehen weg. Und ein Thomas, der ist auch dann bei der Gemeinschaft der Jünger gar nicht mehr dabei, weil er einfach so fertig ist. Und es gibt oft menschlich gute Gründe dafür. Christen sind manchmal wirklich seltsame Kreaturen, die seltsam miteinander umgehen, um das mal höflich zu sagen. Da gibt es Verletzungen, die real sind, die nicht einfach nur Anstellerei sind. Manchmal ist Gott nicht zu verstehen, da ist die Bibel schon voll davon. Und dann erlebst du Dinge und denkst, okay, wie passt das zusammen? Und das kann uns den Mut rauben, uns wieder aufzumachen für die Begegnung mit Gott. Und ich will dir sagen, Gott wirbt um dich, dass du neu Vertrauen investierst, dass du neu Schritte gehst, dass du neu, er streckt seine Hand aus nach dir, dass du neu ihm entgegenkommst. Und er will das, was da verwundet ist, heilen in dir, wenn du ihn ranlässt. Richte dich nicht ein in der Enttäuschung. Lass nicht zu, dass da Unglaube draus wächst. Wir haben das gestern hier im Gebet gelesen, Joel 2. Da ist von Gottes Gericht die Rede, im Propheten Joel, und dann ist die Einladung zurückzukommen, und da war, also das ist das Bild, eine Heuschreckenplage, die das Land verwüstet hat, und Gott sagt, ich will die Jahre erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Also das, was durch den Zerbruch, durch Schmerz in deinem Leben, durch Verletzung, durch was auch immer kaputt gegangen ist, wo du aus dem Spiel genockt worden bist. Da sagt Gott, ich erstatte das, was du da verloren hast. Komm doch neu. Ich habe neues Leben, ich habe neue Hoffnung für dich. Und schließlich noch ein Punkt, den ich nennen will, ist Isolation. Ich habe das eben schon bei Thomas ganz kurz angesprochen, im Prinzip auch die Emmaus-Jünger, die sich wegbewegen von Jerusalem. Hier in Hebräer 10 kommt dieses, lass uns aufeinander Acht haben und nicht verlassen unsere Versammlung. Das ist so ein Lieblingsvers von Pastoren, ja, es ist wichtig, in Gottesdienst zu gehen. Aber es geht darum, dass wir diese Gemeinschaft brauchen. wo wir auch manchmal uns verletzen, ja. Es ist so, wenn du in engen Beziehungen bist, aber wo wir auch einander ermutigen können, wo wir einander mitziehen können. Dir fällt es gerade schwer zu glauben, da sind andere, die haken dich unter und glauben für dich mit. Und morgen glaubst du für die anderen mit. Und wir sind gemeinsam auf dem Weg. Das ist dieses Geschenk. Wir sind hier nicht, ich sage das so oft und ich sage es immer wieder gerne, wir sind hier nicht zufälliges Publikum bei der gleichen Veranstaltung, so wenn du ins Kino gehst, sondern Gott stellt uns als Gemeinschaft zusammen, dass wir füreinander auch da sind. Vielleicht sagst du, ja, Gott hat heute Morgen in der stillen Zeit schon so toll zu mir geredet, ich brauche jetzt eigentlich hier nicht die stille Zeit. Ich brauche jetzt hier nicht die Predigt oder diesen Gottesdienst so. Ich bin schon voll sozusagen. Sag, okay, aber vielleicht brauchen die anderen dann dich. Und nächste Woche brauchst du die anderen. Lass uns aufeinander Acht haben und sei auch gewiss, dass du fest bist in einer Gemeinschaft. Ich freue mich immer um diese Jahreszeit, wenn Leute auch neu kommen und neu gucken, wo sie Gemeinde finden. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wo wir hingehören. Nicht, dass irgendwo die Statistik in der Gemeinde stimmt, sondern dass da Brüder und Schwestern sind, die um uns wissen. Und die für uns da sein können, für die wir da sein können. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist der Ort, wo du ihm begegnen kannst. Ich könnte die Liste wahrscheinlich noch fortsetzen. Aber ich glaube, du merkst vielleicht in deinem Geist, ey, ist alles super, ich bin so nah am Herrn wie noch nie, dann preise den Herrn. Aber vielleicht merkst du auch, okay, da gibt es einen Punkt oder da gibt es einen Punkt. Da will ich gerne zu Jesus kommen damit. Und dann wollen wir uns da gleich Zeit für nehmen. Evan Roberts hatte so eine ähnliche Liste in Wales. Die haben in fast jeder Versammlung, die sie hatten, vier Punkte genannt. Die werden sogar mal genannt, das Glaubensbekenntnis der Erweckung. Da hat er dann manchmal das nur mit leiser Stimme einfach vorgetragen und dann fürs Gebet den Raum geöffnet. Sagt, wir wollen jede erkannte Sünde bekennen. Wie gesagt, nicht rumbohren, aber das, was klar ist. Wir wollen, da ging es nochmal einen Schritt weiter, alles Zweifelhafte ablegen. Wenn du nicht genau weißt, ist das in Gottes Willen, ist das nicht in Gottes Willen. Niemand zwingt dich, bis an den Rand zu gehen des Legalen bei Gott sozusagen. Sondern wenn du es nicht weißt, hey, dann lass es und fokussiere dich auf Jesus. Das Dritte ist, sofort gehorchen, wenn der Geist ruft. Nicht dran zu gewöhnen, zu sagen, ja, irgendwann mal. Und Christus öffentlich bekennen. Ihr Lieben, wir sind eingeladen in die Gemeinschaft. Jesus hat den Weg freigemacht, er reinigt uns. Er ist der, der Hindernisse wegräumt. Wir müssen nicht selber jetzt irgendwie zum... Ich habe gestern gebetet, dass Jesus so einen geistlichen Bulldozer anschmeißt und Hindernisse wegräumt. Epheser 5 ist davon die Rede, dass Christus die Gemeinde liebt wie ein Bräutigam seine Braut. Und da heißt es, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, übrigens so sollen wir Männer unsere Frauen lieben, ja, und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So will Jesus, weil er uns liebt, uns zubereiten. Also nochmal, es ist nicht seine Forderung an uns, es ist sein Angebot an uns. Er sagt, ich räume weg, was im Weg ist. Und da kann Segen fließen. Ich habe das vorhin erzählt von Evan Roberts, dass dieses Gebet war immer wieder, bend us, beuge uns, Herr. Und ein Satz, der wie so ein Schlüsselsatz in dieser Erweckung in Wales war, war, bend the church, save the world. Beuge die Welt, beuge die Kirche, so. Ja, wir als Christen wollen immer die Welt beugen, ne? Das ist nicht unsere Berufung. Beuge die Kirche und da wird eine Energie freigesetzt, da wird Gnade, da wird Liebe freigesetzt. dass Menschen Rettung finden. Save the world. Hebräer 10 haben wir gelesen. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und Hebräer 4, Vers 16, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Ich lade das Lobpreisteam schon mal ein, nach vorne zu kommen. Wir wollen Zeit haben in Gottes Gegenwart. Und vielleicht magst du aufstehen zum Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir, dass du uns die Liebe des Vaters offenbarst, dass du nicht nur davon erzählst, sondern dass du sie verkörperst. Dass du sie verkörperst in deinem Tod am Kreuz für uns, damit wir diesen freien Zugang haben in deine Gegenwart, in diese innige Beziehung mit dir. Danke, Jesus. Danke, dass das dein Herz ist. Du läufst nicht rum, uns unsere Schuld zu zeigen, damit wir uns schlecht fühlen, sondern du ziehst uns zu dir. Und darum bete ich, dass du auch aufdeckst, dass du Hindernisse wegräumst. Zeige uns, Heiliger Geist, komm jetzt. Heiliger Geist, komm. Decke du Sünde auf in unseren Herzen. Führe uns zur Umkehr. Decke uns auf, wo Unvergebenheit und Bitterkeit um sich greift in unseren Herzen. Zeig uns, wo Geschäftigkeit uns hält und uns ablenkt von dir. Du sagst, eins aber tut Not. Herr, lege deine heilenden Hände auf Verletzungen, auf Ängste. Jeremia sagt, heile du mich, so werde ich heil. Und ich bete auch, dass du uns ein neues Commitment gibst für die Gemeinschaft. Und mancher ist vielleicht hier, der noch nie dir gesagt hat, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und ich lade dich ein, ihm das zu sagen. Er wünscht sich die Gemeinschaft mit dir. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, steht mit offenen Armen da. Und du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Nimm mich als dein Kind an. Halleluja. Beten, komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Decke auf, heile, wirke du unter uns. Wir sind noch einen Moment still vor Gott und dann gehen wir in eine Zeit von Anbetung. Und ich bitte, ja, ich lade dich ein, dass du den Heiligen Geist bittest, dir Dinge zu zeigen. Und dann sprich mit ihm drüber. Du kannst ihn einfach jetzt in der Lobpreiszeit um Vergebung bitten oder Vergebung über andere aussprechen. Dich neu ausstrecken nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er ist hier. Er will dich neu anrühren. Er will dich neu in seine Gegenwart ziehen. Der Weg ist frei. Halleluja.